Es gibt eine Aussage, die beschäftigt mich in letzter Zeit immer wieder. Und ich finde, diese Aussage, die ist so absolut aktuell. Sie spricht in unsere Zeit und es geht um diese Aussage Gottes aus dem Alten Testament, wo Gott sagt, ihr habt es hier vorne geschrieben, ich bin der Herr, dein Gott. Und mein Eindruck ist, wenn ich in die Gesellschaft hineinschaue, wenn ich teilweise in die christlichen Gemeinden hineinschaue oder in die Theologie der Christen, dass dieser Absolutheitsanspruch nicht mehr vollkommen vorhanden ist. Sondern man löst sich von dem, was Gott ist, wer ist und was Gott sagt, so ein bisschen ab. Und irgendwie hat man Eindruck, man will diesen Gott, der dort was ziemlich eindeutig manchmal sagt, auch was einem nicht passt, versucht man so ein bisschen sich loszulassen, loszusagen. Man sagt, ich darf doch über mein Leben selbst bestimmen, was richtig ist. Das kann doch nicht ein Gott bestimmen. Gott, der ist doch ein Gott der Unfreiheit. Aber wir Menschen wollen doch Freiheit. Und dann lässt man Gott aus verschiedenen Bereichen des Lebens raus. Und es passiert so ganz unmerklich ein Wechsel. Vorher war es Gott, der gesagt hat, ich bin der Herr, dein Gott. Und was ich euch sage, ist bindend. Und heute merkt man, löst ihr es ab, da ist nicht mehr Gott der Gott, sondern der Mensch wird zu Gott. Es ist zu einem Wechsel gekommen. Und ihr könnt das beobachten, ich sag mal, guckt es euch in der Rechtsprechung an, guckt es euch in der Gesellschaft an. Was ist mit Thema Abtreibung? Der Paragraph 219 soll abgeschafft werden. Weil es heißt auf einmal, ist das, was der Mensch empfindet, Wahrheit. Das kann man doch nicht machen, einem jemand das zumuten, dass der sein Kind behält. Der Mensch soll doch bestimmen, was ist Leben, was ist Tod. Mir geht es nicht darum zu sagen, dass diese Frauen so schlimm sind, dass sie es machen. Darum geht es mir nicht. Es geht darum, was ist die Rechtsprechung? Was hat das Bundesverfassungsgericht gesagt über die Sterbehilfe? Der Mensch soll entscheiden, ob er stirbt oder nicht. Es ist nicht mehr der Gott sagt, du sollst nicht töten. Nein, das ist Maßstab. In der Theologie geht es genauso. Es geht nicht mehr das, was Gott sagt, auch wenn es unbequem ist, sondern was der Mensch sagt. Was empfinde ich? Ja, also was Gott da sagt, da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Das ist ja nicht richtig. Also ich empfinde das anders und dann ist es richtig. Und dann wirft man gewisse Sachen aus der Bibel immer weiter raus. Es kommt zu dieser Wahrheit, die menschliche Wahrheit ist. Und es stellt sich wirklich die Frage, ist es so, was da läuft? Stimmt es, dass das Leben, was Gott so will, dass wir da besser ohne Gott klarkommen? Ist Jesus nicht gekommen, der gesagt hat, ich bin gekommen, damit ihr das Leben im Überfluss habt? Und auf der anderen Seite, ist es für uns nicht eine totale Überforderung, wenn wir auf einmal Gott spielen müssen? Ist das nicht ein totaler Stress, wenn wir auf einmal entscheiden müssen, was ist richtig und was ist falsch? Wie gehen wir damit um, wenn wir auf einmal entscheiden dürfen, ob unsere Eltern sterben dürfen oder nicht? Ist das nicht eine Überforderung, wenn wir sagen, na, wir müssen es entscheiden, jeder darf es entscheiden? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir erkennen, dass dahinter eine Lüge des Teufels steht. Adam und Eva wurden vom Teufel genau an der Stelle bedrängt. Der Teufel kam und sagt, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Ihr seid Gott. Ihr braucht davon einem Gott euch nicht mehr sagen zu lassen. Und genau das ist es. Mach dich unabhängig von Gott. Mach dich unabhängig von das, was er denkt, was er sagt. Seid selbst Gott. Und genau darum geht es eigentlich in dieser Geschichte, von der wir gerade eben gehört haben. Was passiert, wenn man ein Leben ohne Gott führt, wenn nicht mehr Gott der Herr ist, sondern ich selbst bin ein Gott? Am letzten Sonntag haben wir davon gehört, wie der König Nebukadnezar ein Riesenstandbild errichtet hat, einen Gott, und dann sollte jeder den anbeten. Und wer es nicht tut, der wird in den Feuerofen geworfen werden. Und Daniels Freunde haben das nicht getan. Sie haben sich dagegen gewehrt und gesagt, wir beten nicht an, wir beten nur den Gott, den wahren Gott an. Und dann wurden sie in den Feuerofen geworfen, haben es aber überlebt. Und das war ein Wunder Gottes. Aber dieses Wunder brachte Nebukadnezar nicht sofort, oder brachte Nebukadnezar zwar zum Lob und gesagt, oh, das ist der wahre Einzige, das ist ein Gott, ein Groß, der Größe unter alle Götter. Aber dieser Gott sollte nicht sein Gott sein. Gott sollte weiter Gott bleiben, aber er selbst sollte bestimmen, wie sein Leben da weiterläuft. Dieses Ereignis, von dem ich gerade erzählt habe, drittes Kapitel Daniel-Buch, ist jetzt zum Ereignis, was wir jetzt im vierten Daniel-Buch gerade gehört haben, ist schon 30 Jahre her. So viel Zeit ist vergangen. Wir befinden uns im Jahre 570 vor Christus. Daniel ist inzwischen 50 Jahre alt und der babylonische König Nebukadnezar regiert 35 Jahre. Und Nebukadnezar hat in diesen 30 Jahren, obwohl er Gott erlebt hat, sein Leben nicht geändert. Und Gott greift jetzt ein und er nutzt ein ziemlich drastisches Mittel. Er sendet ihn einen Traum und die Folgen, die daraus ergeben, wenn er daran sich nicht hält. Und Nebukadnezar nimmt den Traum sehr ernst. Er weiß von seiner babylonischen Prägung, dass die Götter immer, wenn sie etwas sagen wollen, auch jemanden Träume schicken können. Und das muss man ernst nehmen. Und er nimmt es ernst. Aber dieser Traum erschreckt ihn bis ins Mark. Und er schickt dann wieder seine Magier, seine Zauberer, seine Astrologen, seine Wahrsager. Und die kommen alle. Aber die können den Traum nicht deuten. Es ist wie so eine unsichtbare Wand, die diese Deuter spüren, weil dieser Traum von Gott ist. Und sie kommen nicht hindurch, weil sie nicht den Geist Gottes haben. Nur Gott kann befähigen, Menschen befähigen, dass sie Träume von Gott auch richtig deuten können. Und das zeigt auch wieder die Macht Gottes. Und dann als letztes lässt er dann Nebukadnezar dann Daniel holen. Und das wirkt ja fast so, als wäre so der Daniel, man holt erst die wichtigsten Leute und am Schluss holt man sich den Daniel, der kann ja auch nochmal was deuten. Aber so ist es nicht. Es ist genau umgekehrt. Man hat damals die unwichtigsten Leute zuerst geholt. Die sollten sich mal austoben und die wichtigsten wie den Daniel hat man am Schluss geholt. Weil es war so wichtig, dass man hat immer gesagt, ja, die guten Deuter, die will man doch nicht für sowas verheizen, die sollen sich nicht mit unwichtigen Kram abgeben, sondern man holt erst am Schluss den, die wichtigen, großen Dinge, die sollen sie machen. Der König weiß, Daniel kann das, der hat, und Gisela hat das genau richtig erkannt, der hat die heiligen Götter, den Geist der heiligen Götter in sich. Man merkt, dass Nebukadnezar es völlig falsch deutet. Der merkt, da ist eine Kraft, aber er bringt das nicht unbedingt mit dem Heiligen Geist und Gott, dem einzigen Gott, es sind die Götter, so die Götter, die er drumherum auch hat, der ist dann drin. Und Daniel kann diesen Traum deuten. Und im ersten Moment, als Daniel begreift, was dieser Traum zu bedeuten hat, ist er sprachlos. Der ist so tief betroffen, dass er kein Wort findet. Und dann nach einigen Zögern, der Nebukadnezar vorhin aus, komm, sag mir doch die Wahrheit, dir passiert nichts, sag mir, was der Traum zu bedeuten hast. Dann erklärt er diesen Traum. Und er erklärt, ja, pass auf, du bist dieser Baum, der da beschrieben ist, der da in voll prächtig und groß ist. Und es beschreibt dich und deine momentane, erfolgreiche Regierungszeit. Doch dann wird dieser Baum von Gottes Gericht gefällt, du, Nebukadnezar, wirst zerschlagen werden. Und dann wirst du 7 Jahre lang, so kann man das deuten, 7 Jahre lang, wirst du verrückt und du wirst leben wie so ein Tier. Und erst nach dieser festgesetzten Zeit, nach 7 Jahren, bekommst du die Möglichkeit, wieder in dein Amt eingehoben, wieder reingesetzt zu werden. Das ist dieser übrig gebliebene Stumpf, der dann, und das kann man falsch deuten, das sind Eisenketten, aber das ist ein Schutz für diesen Stumpf. Und es bedeutet, die 7 Jahre bleibst du trotzdem König, auch wenn du nicht regieren kannst. Du hast 7 Jahre Zeit dann. Und dann wirst du wieder eingesetzt, wenn Gott das denkt. Aber das Entscheidende bei dir ist, du musst umkehren. Du musst Buße tun und mich als Gott, den allein wahren Gott, anbeten, sonst hast du keine Chance. Und Daniel ringt darum. Die kennen sich jetzt schon über 30 Jahre. Und da ist eine Beziehung entstanden. Eine gewisse Empathie füreinander, Schätzung füreinander. Und Daniel ringt so drum. Am Schluss sagt er deswegen dann zu Nebukadnezar: Nimm meinen Rat an, o König, sag dich von allem Unrecht los und tu Gutes. Mach deine Verfehlungen wieder gut, indem du den Armen hilfst. Dann wird es dir vielleicht auch in Zukunft gut gehen. Und wir merken, wenn wir uns angucken, wie das letzte Kapitel, Kapitel 3 war, da haben wir schon den Eindruck, der Nebukadnezar, der lebt so recht fromm, der lobt Gott und sagt, es ist ein toller Gott. Und der proklamiert Gottes Größe, der schenkt sogar den Juden Religionsfreiheit, sagt, ihr dürft euren Gott anbeten, müsst nicht meinen Gott mehr anbeten, ihr dürft es machen. Und trotzdem sagt Gott, Nebukadnezar, da stimmt was in deinem Leben nicht. Das, was du so proklamierst, wenn es wirklich der beste Gott ist und dein Leben, das klafft so weit auseinander. Wenn du wirklich mich als Gott annimmst, dann musst du auch Unrecht angehen. Dann musst du den Armen helfen. Du musst unterstützen und nicht das machen, was du machst. Gott fordert von ihm eine radikale Wende. Er sagt, du musst ganz mich als meinen Gott anerkennen. Und nicht so halbherzig, so mit einmal so und irgendwie so wischiwaschi daherleben. Das geht nicht. Und Jesus spricht so eine Halbherzigkeit bei den Christen in Laodicea an. Er spricht die Gemeinde als Ganzes ein. In Offenbarung 3 heißt es da, und er spricht die Gemeinde an, nicht eine Einzelperson, sondern sie als Gesamtgemeinde. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einen jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mir geht es so, wenn ich lauwarmes Essen esse, das finde ich furchtbar. Kaltes Essen ist auch nicht besser, aber so lauwarmes Essen ist ungenießbar. Und Jesus sagt, wisst ihr Christen, ihr seid genauso ungenießbar als so lauwarme Christen. Und Jesus widert das an und er fordert sie auf, lebt endlich eindeutig. Hinkt nicht auf eine Seite rum, sondern lebt eindeutig, entscheidet euch dafür, wie ihr lebt. Und wichtig ist halt an der Stelle, und das dürfen wir halt nicht vergessen, das, was Jesus jetzt den Christen in Laodicea sagt, was er den Nebukadnezar sagt und was er möglicherweise euch oder mir sagt, das ist nie ein abschließendes Urteil. Er sagte, pass auf, so seid ihr und jetzt habt ihr für alle Zeit keine Chance mehr umzukehren. Das ist es nicht. Das ist eine Androhung eines Gerichtes. Und egal, wie schlimm wir leben, Gott will uns nicht strafen. Er hat kein Interesse daran, er hat nichts davon, wenn er uns straft. Sondern er wünscht sich, dass wir zu ihm umkehren. Er will, dass wir von unserem lauwarmen Christsein zu brennenden Christen werden. Wir sehen hier, und das kann man in der ganzen Bibel durchschauen, ein göttliches Prinzip. Jedes angekündigte Gericht Gottes kann abgewendet werden, wenn eine wirkliche Umkehr geschieht. Denkt mal einfach an Ninive. Da ist wirkliche Buße passiert und Gott hat dieses Unrecht nicht geschickt, dieses Urteil, was schon so feststand. Aber es ist immer wichtig, dass wir so eine Entscheidung nicht aufschieben, sagen, ist alles gut. Naja, Hebräer 3,15 sagt er sehr deutlich, wenn, heute, nicht morgen, heute, jetzt, in dem Moment, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt euer Herz nicht wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen mich auflehnten. Gott ist unheimlich geduldig mit uns. Und stellt mal vor, diese Aussage, die Gott dem Nebukadnezar macht, bis zu seiner Durchführung, hat es 12 Monate gedauert. 12 Monate hatte der Mann Zeit, umzukehren. Er wusste genau, was passiert. Es war glasklar, dass passiert. Und er hatte die Kraft Gottes immer wieder erlebt. Und er hat gesagt, 12 Monate hatte der Zeit und er ist nicht umgekehrt. Und das kann ja für uns manchmal so einen Eindruck erwecken, auch so, wenn wir jetzt den Krieg in der Ukraine, warum greift denn Gott nicht ein? Warum macht denn der nichts? Der Putin, den müsste doch mal richtig einen vom Latz knallen, dass der mal aufhört. Wir verstehen Gott manchmal nicht, warum er so handelt. Aber man kann auch sagen, dass es Gottes Gnade ist, die er noch schenkt. Die Liebe, und er sagt, er gibt den Menschen immer noch Zeit zum Umkehren. Nur wir dürfen nicht einen Fehler machen, dass wir denken, es läuft doch bei mir alles gut, dann kann ich ja so weitermachen, wie ich gerade es mache. Und ich habe Erfolg belegt, ich bin gesegnet, also ist alles okay. Wir dürfen Gottes Geduld nicht mit Nachlässigkeit gleichsetzen. Gott wird irgendwann handeln. Was er sagt, gilt und Gott wird durchführen die Sache. Und genauso war es bei Nebukadnezar. Der Herr Nebukadnezar, der hat so gedacht, ach, alles easy peasy, alles cool, ich bin erfolgreich, das alles ist okay. Und er rennt mit offenen Augen in sein Unglück hinein. Jetzt kann man sich fragen, warum ist denn Nebukadnezar nicht umgekehrt? Und interessant ist, was er selbst sagt. Er sagt, alles traf so ein, wie Daniel es vorausgesagt hatte. Und jetzt nochmal ein Blick zurück. Ein Jahr später ging ich auf dem Dach meines Palastes auf und ab. Dabei dachte ich, dass zu meinen Füßen liegt Babylon, die herrliche Stadt. Mir zu Ehren zeigt sie ihre ganze Pracht. Ich habe sie zu meiner Residenz gemacht, ausgebaut. Denn ich bin ein großer und mächtiger König. Der König, der blickt auf seine Stadt herunter und ist tief beeindruckt. Und wenn ihr in diesem Text seht, da geht es nur um mich, mir, meiner, ich, alles. Nur Nebukadnezar, ich und toll. Und ich bin der Mittelpunkt, der Nabel dieser Welt. Er hält sich für Gott. Und man kann dieses Verhalten in einem Satz zusammenfassen. Der Mann ist absolut stolz. Und dieser Stolz bezieht sich nur auf sich selbst. Und ihr merkt, man kann so wunderbar über diesen Mann schimpfen. Man kann sagen, was ist denn das für ein Kerl? Und wir gucken in die Politik und sagen, was sind denn das für Leute? Und da haben wir gar nichts mit zu tun. Aber wir müssen auch mal, und damit versuche ich nicht, Nebukadnezar zu entschuldigen, auch mal so ein bisschen hineinschauen, warum ist er denn so geworden? Machen wir uns das mal bewusst. Wir müssen wissen, dass er dafür verantwortlich war, dass diese Babylon zu einer Weltmetropole geworden ist. 100 Jahre vorher war Babylon eine Ruine, da war nichts gewesen. Und er hat das aufgebaut und zu einem der wichtigsten Machtzentren der Welt gemacht. Architektonisch, wirtschaftlich. Das größte Ding des Altertums. Und dazu kommt, das muss man nicht verstehen, Nebukadnezar geht ja ab und zu aus raus und das Volk ist begeistert von ihm. Zehntausende, Hunderttausende von Menschen jubeln dem Mann zu. Und was denkt Nebukadnezar? Ich habe das aufgebaut. Also die Leute finden mich toll. Ich bin ja wirklich super. Ich bin klasse. Und das steigt dem zu Kopf. Ich weiß nicht, wie ihr vielleicht reagieren würdet, wenn ihr in der Position von Nebukadnezar wärt. Vielleicht würden wir genauso denken. Habe ich alles hingekriegt? Ja, ich habe das gemacht. Wirklich toll. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, dass jeder von uns, jeder, in der Gefahr stehen, stolz zu werden. Nicht nur Diktatoren und selbstverliebte Politiker und Selbstdarsteller, sondern du und ich, wir sind, können stolz sein. Und deswegen will ich euch mal fragen, fragt euch doch mal, wie geht's euch, wenn euch auf der Arbeit und in der Gemeinde was gelingt? Was läuft dann ab? Wo schaut ihr dann auf andere herunter, die vielleicht die Sache nicht so gut können oder gewisse Dinge gar nicht können? Wo seid ihr sicher, dass ihr etwas alleine geschafft habt und viel besser seid als die anderen? Wo haltet ihr euch für unersetzlich? Wenn ihr nicht mehr da seid, läuft sowas nicht. Wo seid ihr stolz gegenüber eurem Chef, eurem Kollegen, gegenüber anderen in der Gemeinde? Über welche Politiker oder welche Persönlichkeit könnt ihr euch überheben und herlästern? Wo habt ihr euch schon gekränkt zurückgezogen, weil man eure Arbeit nicht honoriert hat oder vielleicht eure Meinung nicht hören wollte? Wo haltet ihr euch für geistlicher als andere? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich hineinschaue, den Katalog mir anschaue, und ich könnte euch noch ein paar andere Punkte mehr aufzählen, dann kann ich euch zu jedem dieser Punkte mehrere Beispiele sagen, wo ich genauso empfunden habe. Ich war stolz und ich bin immer noch stolz an vielen Stellen. Seit dem Sündenfall, ihr könnt so sein wie Gott, neigen wir dazu, die Sünde stolz in unserem Leben zu haben. Die ist mit der Bekehrung nicht weg. Und das kann Folgen haben, wenn wir das nicht beachten. Salomo sagt, Stolz führt zum Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall. Kennen wir alle dieses Sprichwort. Aber die Frage ist, wenn wir so sind und unser Wesen manchmal so ist, wie gehen wir denn mit der Sache um? Wie gehen wir mit dem Stolz um, mit dieser Sünde? Und da können wir uns anschauen, was David damals gemacht hat. Er hat gesündigt. Und dann kam der Prophet Nathan. Und er erzählt ihm die Geschichte über so einen Mann, der ein Schaf hatte und so weiter. Und am Schluss sagt er, und der David regt sich auf, kann man das machen? Und dann sagt Nathan zu ihm, du bist der Mann. Du bist der Sünder, du hast es getan. Und was macht David? Der bekennt es, er kehrt um und tut Buße. Daniel zu ihm kommt und sagt, dieser Baum bist du, mein König. Du bist der Baum in dieser Geschichte. Der kehrt nicht um. Bei Nebukadnezar hat der Stolz eine gravierende Folge. Es passiert das, was Paulus sagt im Römerbrief. Obwohl sie Gott kannten, ehrten sie ihn nicht als Gott und dankten ihm nicht. Ihre Gedanken liefen ins Leere und in ihrem unverständigen Herzen wurde es finster. Genau das passiert. Und Nebukadnezar beschreibt dann, was passiert, als er da voller Stolz auf seine Stadt runterguckt und sich selbst so Lorbeeren anhäuft. Und da sagt er, noch während ich dies dachte, hörte ich eine Stimme vom Himmel. König Nebukadnezar, lass dir sagen, deine Herrschaft ist zu Ende. Die Menschen werden dich verstoßen, unter wilden Tieren musst du hausen und Gras fressen wie ein Rind. Erst wenn 7 Zeiträume vergangen sind, wirst du erkennen, der höchste Gott ist der Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Und sofort erfüllte sich diese Ankündigung. Ich wurde aus der menschlichen Gemeinschaft verstoßen und fraß Gras wie ein Rind. Ich wurde vom Tau durchnässt, mein Haar war bald so lang wie Adlerfedern und meine Nägel wie Vogelkrallen. Nebukadnezar wird verrückt. Möglicherweise hat man ihn an so einem geheimen Park vor dem Volk versteckt, dass ja keiner gemerkt hat, der Mann ist krank. Denkbar ist auch, dass Daniel während der Zeit die königlichen Geschäfte weiter durchgeführt hat. Vielleicht ist es auch Daniel zu verdanken, das ist natürlich Gottes Absicht dahinter, aber vielleicht hat Daniel sich von Gott gebrauchen lassen, dass es eben nicht zu einem Königsmord kommt. 7 Jahre ist eine lange Zeit. Und diesen schrecklichen Zustand bleibt Nebukadnezar 7 Jahre lang. Und dann, nach der von Gott vorgegebenen Zeit, bekommt er eine Chance. Es kommt zu einer Wende. Und er schildert am Ende, wie die passiert ist. Er sagt, als die lange Zeit schließlich zu Ende ging, schaute ich hilfesuchend zum Himmel empor und erlangte ich meinen Verstand wieder. Die Wende in Nebukadnezars Leben passiert in dem Moment, wo er weg von sich selbst zu Gott hinschaut. Es geht um die bewusste Hinwendung zu Gott. Ist der gleiche Blick, den damals die Israeliten bei Mose getan haben. Gott hatte sie gestraft und hatte giftige Schlangen geschickt und dann sind die gestorben und dann hat Mose diese eherne Schlange aufgestellt, diese bronzene Schlange erhöht aufgestellt. Und jeder konnte gerettet werden, der nur einen Blick zu dieser Schlange geworfen hat. Der hat nichts gemacht, einfach nur geblickt und vertraut, da ist die Rettung. Genauso dürfen wir auf den erhöhten Christus blicken, der unsere Rettung ist in allen Lebenslagen. Wir tun nichts weiter, als dass wir nur auf Jesus schauen, dort am Kreuz, was er für uns getan hat. Und dann erkennen wir unseren Stolz, unsere Eingebildetheit, unsere Überheblichkeit, unsere Selbstgerechtigkeit, unser Überheben über andere Menschen und Situationen. Und wir erkennen und wir bekennen dann, dass Jesus der einzige wahre Gott ist. Und ihm dürfen wir dann alles bringen und wir empfangen dann die volle Gnade, egal was da war. In dem Moment, wo Nebukadnezar zu Gott schaut, verändert sich alles in seinem Leben, radikal. Er bekommt seinen Verstand wieder, fängt plötzlich an, Gott zu loben aus überzeugtem Herzen, nicht mehr, weil er da nur beeindruckt ist. Und er kommt wieder auf den Thron und er regiert erfolgreicher, als er es vorher getan hat. Und rückblickend ist für Nebukadnezar die 7 Jahre, so schlimm sie waren, ein Segen gewesen. Und ich finde, das ist nicht so einfach zu akzeptieren, wenn wir das hören. Das war ein Segen, diese Zeit. Das will keiner haben, ich will es nicht haben, will keiner haben. Aber es ist ganz ähnlich wie bei Hiob, als er diese schlimme Zeit erlebt hatte. Die beiden sind unterschiedlich. Der Hiob war nicht gläubig. Der Nebukadnezar war erst nicht gläubig und hat durch diese Krise zum Glauben gefunden. Hiob war gläubig, musste nicht zu Gott noch finden, sondern hat Gott aber neu kennengelernt. Für beide war das eine Veränderung. Die Krisenerfahrung haben sie im Anschluss positiv empfunden. Obwohl sie in dieser Zeit, in der sie gesteckt haben, das überhaupt nicht positiv empfunden, wollten sie überhaupt nicht erleben. Und das ist aber auch meine Erfahrung in meinem persönlichen Leben. Es gab Erfahrungen, die mir sehr wehgetan haben. Dinge, die wollte ich nicht erleben. Und das waren manchmal tiefste Phasen, wo ich fast nicht mehr glauben konnte. Wo ich frage, Gott, wo bist du? Und ich möchte das nicht noch mehr erleben. Aber rückblickend kann ich sagen, selbst das ist zum Segen geworden. Aber das ist nicht eine Überzeugung, die ich so gleich danach hatte, sondern manches hat Monate, es hat Jahre gedauert und in manchen Prozess stecke ich noch drin, die habe ich noch nicht ganz abgeschlossen. Kann ich sagen, ja, das war gut und richtig, danke Herr Jesus, nee, da bin ich noch nicht so weit. Das braucht. Aber es ist so, und das ist meine Erkenntnis, länger ich das verstehe, was Römer 8, 28 sagt, das ist der Vers, der so provokant ist, aber je mehr ich das verstehe, kann ich sagen, ja, so ist es. Da heißt es ja, alle, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen. Und das ist so. Das Denken, das oft herrscht in der Gesellschaft, dass Gott in unserem Leben nichts sein soll, weil er unser Leben einschränkt, die Freiheit nimmt, das ist eine absolute Lüge, eine Lüge des Teufels. Die Wahrheit ist, dass wenn wir mit Gott leben, dass wir das Leben haben. Und wir erleben in der Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus Christus, wirkliche Freiheit. Und dann dürfen wir und dann werden wir auch, je mehr wir mit ihm leben, da mit Begeisterung sagen können, Jesus, du bist der Herr, mein Gott. Amen.